Ja, ich nehme an, nicht alle konnten gestern dabei sein, als wir Teil 1 und Teil 2 des Themas unsere wahre Identität in Christus hier behandelt haben. Ich kann natürlich nicht 2 Stunden Vorträge jetzt wiederholen, aber mit einer ganz kurzen Wiederholung dürfen wir wiederum beginnen. Wir denken nach über die Frage, wer bin ich? Wenn uns jemand fragt, und wir ehrlich antworten, was sagen wir dann? Wer bin ich? Die Begrifflichkeit Identität finden wir in der Bibel nicht, aber die Sache selbst finden wir auf jeder Seite der Bibel. Die Bibel spricht von Identität, auch wenn sie das moderne Wort nicht verwendet. Im 2. Vortrag gestern haben wir gesehen, dass wir Christen eine Identität in Christus haben. Es gibt nur 2 Gruppen von Menschen auf dieser Erde. Die einen sind in Adam und die anderen in Christus. Wir sind alle in Adam geboren worden. Aber jeder von uns, der eine Wiedergeburt erlebt hat, eine Geburt von oben, der ist jetzt nicht mehr in Adam. Er ist in Christus. So sieht Gott uns. Und in Christus sind wir für gerecht erklärt worden. Wir, die wir uns oft so ungerecht fühlen, zu Recht, weil wir versagt haben, weil wir gesündigt haben, weil wir schwach waren, trotzdem sind wir für gerecht erklärt worden von Gott. Wir sind angenommen, da bin ich gestern so schnell drüber gegangen, ich mache das absichtlich, dass ich bei diesem 3. Vortrag zu dem Stichwort angenommen noch eine kleine Geschichte erzähle. Nämlich, wir lebten in Mannheim und hatten in unserem Haus einen Hausbibelkreis. Und da kamen unterschiedliche Leute, evangelische, Katholiken, Konfessionslose und sogar ein Moslem, kamen alle in den Bibelkreis, wo wir das Johannesevangelium durchgenommen haben. Und eine Teilnehmerin, eine Uschi, war katholisch und die hatte das Evangelium schon ganz genau verstanden. Ich war nämlich einmal Zeuge, wie sie einer anderen Frau erklärte, wie die sich bekehren könnte und sollte. Aber Uschi hatte es zu dem Zeitpunkt selbst noch nicht gemacht. Sie hatte es aber schon verstanden, wie man sich bekehrt. Und dann hatten wir Werner Gitt zu Vorträgen bei uns in Mannheim in der Stadthalle. Und so machen das die Evangelisten, ja. Der hat 3 Vorträge gehalten und dann haben sich ungefähr so viele Menschen bekehrt, wie hier sitzen heute Abend. Unter anderem 5 aus unserem Hausbibelkreis, darunter auch diese Uschi. Wir haben jahrelang die Knochenarbeit gemacht, dann kommen die Evangelisten, halten 3 Vorträge und ernten sie alle ab. Aber wir haben vor Freude geweint mit ihnen, das kann ich euch sagen. Das war ein herrlicher Tag. 5 Menschen haben sich bekehrt aus unserem Bibelkreis, auch die Uschi. Und am Mittwoch darauf hatten wir wieder Hausbibelstunde bei mir. Und da war üblich, dass am Ende eine Gebetsgemeinschaft war. Bis dahin hatte Uschi noch nie gebetet, laut. Und auf einmal betete Uschi. Und ihr Gebet kann ich euch wortwörtlich wiedergeben, was sie gebetet hat. Das lautete so: Herr Jesus, ich danke dir, dass bei dir gilt. Angenommen heißt angenommen. Amen. Mehr hat sie nicht gesagt. Und mein Herz hat gejubelt, weil ich gesehen habe, die Uschi hat es begriffen. Da ist der Groschen gefallen. Sie wusste, sie ist von Gott angenommen. Nicht die katholische Taufe hatte sie zu einem Christen gemacht. Nicht die Kommunion und die Firmung, sondern Jesus Christus war in ihr Leben gekommen und er hatte sie angenommen. Dann sind wir in Christus vollkommen gemacht. Mit einem Opfer, sagt der Hebräerbrief, hat er für immer vollkommen gemacht, die geheiligt werden. Mit einem Opfer hat er uns vollkommen vor den Vater hingestellt. Wir sind passend für den Himmel. Das heißt, auch wenn wir plötzlich sterben müssten, plötzlich durch einen Hirnschlag oder durch einen Unfall aus dem Leben gerissen würden, da müssen wir nicht denken, ja, da ist ja noch so viel Unvollkommenes, Ungeduld und Unbarmherzigkeit und Stolz und Empfindlichkeit an mir. Ja, das ist leider alles noch an uns, aber trotzdem passend für den Himmel. Durch Christus, der hat uns passend für den Himmel gemacht, haben wir gestern gesehen. und wir sind unantastbar und unanklagbar. Der Teufel, die Dämonen und schon gar keine Menschen können uns nicht mehr anklagen. Sie können es versuchen, aber es hat keinen Erfolg. Wir sind in Christus gerecht vor Gott und passend für den Himmel. Und wenn wir so eine Identität haben, wenn das das Fundament ist, auf dem wir stehen, wenn da der Zirkel eingestochen ist bei diesen Heilstatsachen, das muss doch Auswirkungen haben, und zwar seelsorgerliche und auch praktische für unser Leben. Und darüber möchte ich heute Abend sprechen. Ich glaube, dass unsere Identität in Christus einen echten Schutz darstellt. Wir leben in einer glaubensfeindlichen Welt, wir sind bedroht von verschiedenen Richtungen, wir brauchen Schutz. Und ich glaube, wenn wir um unsere Identität in Christus wissen, das ist ein echter, ein realer, ganz praktischer Schutz. Und ich möchte vier Dinge nennen, wo uns unsere Identität in Christus schützt. Und ich fange mal hier an. Meine Identität in Christus schützt mich vor Leistungsdenken. Leistungsdenken ist in unserer Gesellschaft weit verbreitet. Fragt mal eure Kinder oder Enkelkinder. Eine PISA-Studie jagt die nächste. G8 haben sie eingeführt, ja, in Sachsen auch, G8. Und wer weiß, vielleicht fällt auch noch einem G7 ein, ja, da muss man in 7 Jahren durchs Gymnasium hecheln. Aber zurzeit geht die Tendenz eher Richtung G9 wieder. Wir leben wahrlich in einer Leistungsgesellschaft. Das merken schon unsere Kinder, aber auch die Erwachsenen. Immer weniger Leute müssen immer mehr Arbeit machen, weil am Personal gespart wird. Nicht an Maschinen. Maschinen werden gekauft, die werden abgeschrieben von der Steuer. Aber Personal ist der Kostenfaktor. Und dann müssen immer weniger Leute immer mehr Arbeit machen. Und ganz fatal ist, dass sich manche von uns sogar die Liebe und Annahme der eigenen Eltern verdienen mussten. Sowas sollte es eigentlich überhaupt nicht geben und schon gar nicht unter Christen. Wir als christliche Eltern, wir wollen unsere Kinder brutto annehmen, so wie Gott sie uns gegeben hat. Nicht wie wir sie in unserer Wunsch- und Idealvorstellung gerne haben möchten, sondern so wie Gott sie uns gegeben hat, mit ihren Stärken und Schwächen. Aber manche, die sind nicht angenommen von den Eltern. Die müssen die Annahme und die Liebe verdienen. Wenn sie alles machen, was die Eltern wünschen, dann sind die Eltern zufrieden. Aber wenn sie das nicht erfüllen, dann steht ein Fragezeichen über der Liebe und Annahme der Eltern. Und das ist wirklich Gift. Das kann Menschen ihr ganzes Leben lang belasten, wie eine negative Hypothek. Und der Verdienstgedanke ist darüber hinaus uns allen angeboren. Der ist uns angeboren. Wir möchten gerne Gunst und Wohlgefallen bei Menschen und sogar bei Gott verdienen. So sind wir. Jeder von uns möchte gerne ein Gegengeschenk machen, wenn er etwas geschenkt bekommt. Eine Gegeneinladung aussprechen, wenn er eingeladen wurde. Wir wollen verdienen. Der Verdienstgedanke ist uns angeboren. Und eine besondere Form des Leistungsdenkens ist der sogenannte Perfektionismus oder auf Deutsch Vollkommenheitsstreben. Und das sieht dann ungefähr so aus. Das sind Menschen, die sind unter einer Tyrannei des Ich sollte eigentlich mehr beten. Hast du irgendwann schon mal genug gebetet? Ich noch nie. Mehr beten. Mehr Bibel lesen, mehr Zeugnis geben, mehr spenden, mehr helfen, mehr, mehr, mehr. Es ist immer zu wenig, es fehlt immer, immer zu kurz kommen, immer Mangel, immer Defizit. Und diese Leute, die spüren das und die leiden da sehr drunter und dauernd fehlt es. Und sie denken, ich sollte mehr. Heute Morgen habe ich nicht lang genug Bibel gelesen, heute habe ich nicht genug gebetet, dem hätte ich Zeugnis geben müssen. Man steht geistlich auf Zehenspitzen, streckt sich nach Vollkommenheit aus, wird sie aber nie erreichen in diesem Sinne. Wir erreichen keine Vollkommenheit, dass wir einmal sagen könnten, so, jetzt habe ich genug geliebt und genug gebetet und genug geholfen. Das werden wir doch nie erreichen. Wisst ihr, welche Menschen besonders gefährdet sind, hier in dieses Fahrwasser zu geraten? Erstgeborene in den Familien. Man kann sich nicht aussuchen, ob man als erstes Kind, als zweites, als fünftes, als x-tes geboren wird. Ja, alles hat Vor- und Nachteile. Ich bin Nesthäkchen, das ist auch fatal. Da nimmt man auch viel Negatives mit in sein Leben. Aber egal, die Erstgeborenen, die müssen ja oft den Eltern ganz genau gefallen und dann auch noch Vorbild sein für die nachgeborenen Geschwister. Und die kommen oft in so eine Haltung rein, sie wollen eine Performance bringen, sagt man heute modern. Also sie wollen eine Vorstellung bringen, die den Eltern gut gefällt. Und sie entwickeln manchmal so eine Haltung, allen Menschen es recht machen. Und trotzdem merken sie, es fehlt irgendwo. Erstgeborene sind hier mehr gefährdet als Spätergeborene. Man hat ein allgemeines Gefühl der göttlichen Missbilligung. Gott kann mit mir nicht zufrieden sein. Ich habe heute Morgen schon wieder nicht lange genug gebetet. Er kann mit mir so nicht zufrieden sein. Ich habe es mir so oft vorgenommen und jetzt habe ich es wieder nicht gemacht. Aus solchen Gläubigen können fromme Neurotiker werden. Also das kann Menschen krank machen, wenn man immer lebt mit diesem Gefühl, es reicht nicht, ich schaff's nicht und ich muss aber mehr bringen. Das kann einen Menschen krank machen. Diese Gedanken habe ich aus einem Buch von David Siemens entnommen mit dem Titel Heilung der Gefühle. Ich bin nicht mit allem einverstanden, was in dem Buch steht. Das muss man aber auch nicht sein. Man sollte Bücher lesen mit der Haltung, das Gute nehme ich raus, das andere lasse ich durch Sieb durchfallen und lasse es in dem Buch gerade drin stehen. Aber ich nehme es nicht für mich. Zurück zu unserer Frage. Wie kann mich denn meine Identität in Christus vor Leistungsdenken schützen? Ich möchte es an einem der bekanntesten Bibeltexte der Bibel überhaupt erklären, an der Geschichte vom verlorenen Sohn oder besser die verlorenen Söhne oder noch besser die Geschichte vom liebenden Vater. Denn Jesus spricht hier vom himmlischen Vater. Und ihr kennt die Geschichte, die muss ich nun wirklich nicht ganz lesen. Der verlorene, der junge Sohn hat alles verschwendet, alles verprasst, die Taschen waren leer, die Freunde weg und dann kommt er zur Besinnung. Oh, mein Vater, die Tagelöhner meines Vaters, denen geht es besser als mir. Ich bin hier bei den grunzenden Schweinen und muss hier die Treber fressen und so weiter und die Schoten. Und dann kommt ihm der Gedanke, ich will mich aufmachen und will zu meinem Vater gehen und ihm sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir und ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen, mache mich zu einem deiner Tagelöhner. Das nimmt er sich aufrichtig vor. Und es bleibt nicht nur bei diesem Vorsatz, sondern wir lesen gleich im nächsten Vers 20. Und er machte sich auf und ging zu seinem Vater. Als er aber noch fern war, sah ihn sein Vater und wurde innerlich bewegt und lief hin und fiel ihm um seinen Hals und küsste ihn zärtlich, sagt Elberfelder Bibel, die ich hier vor mir habe. Also, das heißt, der Vater muss Ausschau gehalten haben nach dem Sohn, sonst hätte er ihn nicht gesehen, als er noch fern war. Und Wilhelm Busch sagt hier an der Stelle, es steht nur einmal in der Bibel, dass Gott läuft. Hier, der laufende Gott. Wem läuft Gott entgegen? Den Religiösen, den Selbstgerechten, den Superfrommen, den Pharisäern? Nein, einem Sünder, der umkehrt, läuft der Gott der Bibel entgegen. So, der Sohn hatte sich ja was vorgenommen, der wollte ja etwas sagen. Und er fängt genauso an, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir, ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Und welchen Satz lässt er weg? Mache mich zu einem deiner Tagelöhner. Lässt er weg. So, jetzt aufpassen. Jetzt gibt's so Spezialisten, die sagen, ja, es gibt doch zwei Handschriftensammlungen. Das eine ist der sogenannte Mehrheitstext, der Textus Receptus, und das andere ist der Nestle-Aland-Text. Und in einem dieser beiden Handschriftensammlungen von neutestamentlichen Schriften, da steht dieser Satz nicht, sagen die. Und dann sage ich, hört auf damit bitte, hört auf. Er konnte diesen Satz nicht mehr sagen. Er brauchte ihn nicht mehr sagen. Der ist ihm im Hals stecken geblieben. Der wäre völlig unplatziert gewesen, denn er war überwältigt von der Liebe und Annahme seines Vaters. Wenn er jetzt gesagt hätte, ja Vater, und jetzt mach mich zu einem deiner Tagelöhner, das wäre gewesen, wie wenn er ihm eine Ohrfeige verpasst hätte. Das hätte überhaupt nicht gepasst. Schaut, der Vater hatte Ausschau gehalten. Er war ihm entgegengelaufen. Er hatte ihn umarmt. Er hatte ihn geküsst. Er hatte ihm einen Ring an die Finger gesteckt. Er hatte ihm Schuhe an die Füße gegeben. Ein neues Kleid. Er hat das gemästete Kalb geschlachtet. Er war überwältigt von der Liebe und Annahme des Vaters. Er brauchte diesen Satz nicht mehr sagen. Er durfte ihn nicht mehr sagen. Diese Szene ist unendlich oft dargestellt worden, gemalt auf Bildern oder hier ein ganz schlichter Linolschnitt. Wir sehen, wie der Vater dem Sohn entgegenkommt, wie der da angeschlichen kommt. Der ältere Sohn wurde auch nicht vergessen da oben, ja? Und seht ihr, was ich hier hingeschrieben habe. Gott will keine christlichen Tagelöhner, die jeden Tag eine Performance bringen und immer den Gedanken haben, oh, hoffentlich habe ich alles genug getan. Hoffentlich habe ich nicht irgendwas vergessen. Hoffentlich ist Gott mit mir zufrieden. Das ist christliche Tagelöhnerei. Das will Gott nicht. Dieser Mann hat den Satz weggelassen. Er braucht ihn nicht mehr sagen und du brauchst ihn auch nicht sagen und ich. Was hilft uns? Wie kann uns unsere Identität in Christus hier an der Stelle helfen? Schaut, das Heilmittel heißt wiederum Gnade. Die Gnade ist das Heilmittel. Das Bewusstsein, dass ich schon längst bei Gott angenommen bin. Dass ich bereits in Christus bin, wird mich immer wieder von diesem elenden Verdienstgedanken wegbringen und auf den Boden der Gnade zurückführen. Ich bin angenommen. Denkt ihr bitte an Uschi? Wie hat sie gebetet? Herr Jesus, ich danke dir, dass bei dir gilt, angenommen heißt angenommen. Und so ist es. Ich bin bereits angenommen und ich muss den Vater nicht mehr zufriedenstellen. Natürlich will ich ihn nicht betrüben, natürlich möchte ich ihm wohlgefällig leben, aber nicht in der Hinsicht, dass ich keinen Fehler machen darf und dass alles super 150%ig stimmen muss. So nicht. Das Heilmittel heißt Gnade. Ich bin bei Gott in Gnade. Und das hilft mir, wenn ich vom Leistungsdenken eingeholt werde. Und das kann jedem passieren, auch wenn er nicht der Erstgeborene ist. Zweitens, meine Identität in Christus schützt mich auch bei Versagen. Christen sind durch den Glauben an den Herrn Jesus Christus vor Gott gerecht geworden. Das sagt uns der Römerbrief, sagt uns das ganze Neue Testament, aber vor allem der Römerbrief. Aber wir sündigen noch. Wir sind Heilige, die Bibel nennt uns Heilige. An vielen Stellen werden wir Heilige genannt. Nicht römisch-katholische, nicht griechisch-orthodoxe, biblische Heilige, die dem Heiligen gehören. Aber wir sind Heilige, die noch sündigen können. Aber unsere Identität ist, wir sind Heilige. So spricht uns die Bibel an. Nach meiner Erkenntnis haben Christen zwei Naturen. Die alte Natur und die neue Natur sind gleichzeitig vorhanden. Die alte Natur nennt die Bibel Fleisch und die neue Natur ist Geist. Und die sind beide vorhanden in Personalunion. Denn die Bibel sagt, unser Fleisch, das ist unser Körper und die Lüste wohnen in unserem Fleisch. Hier stehen über 80 Kilo Fleisch, da ist noch allerhand drin, ja? Und deswegen, die alte Natur ist da, das Fleisch, und die neue Natur. Und es kommt darauf an, dass die neue Natur die Oberhand hat, dass wir im Geist wandeln, sagt Paulus im Galaterbrief. Aber wir haben beide Naturen gleichzeitig. Das bedeutet, wir werden hier auf dieser Erde niemals Sündlosigkeit erreichen. Es hat immer wieder Einzelne gegeben und sogar ganze Bewegungen in der Kirchengeschichte, die in diese Richtung unterwegs waren und angestrebt haben oder sogar behauptet haben, man könnte als Christ Sündlosigkeit erreichen. Es gab schon im 3. und 4. Jahrhundert eine Bewegung, die Donatisten und Montanisten, ja, und dann später immer wieder, auch in der Reformationszeit, hat es Christen gegeben, die von Sündlosigkeit gesprochen haben. Jetzt kommen wir mal in unsere Gefilde. Auch in der Gemeinschaftsbewegung hat es mal eine Richtung gegeben. Jonathan Paul, die sogenannte Lehre vom reinen Herzen, Anfang des letzten Jahrhunderts, des 20. Jahrhunderts. Wir sind jetzt im 21., ja. Und ihr kennt ja die Geschichte, er hat ja mal vor einer großen Versammlung von Menschen den berühmten Satz losgelassen: Brüder, ich habe schon 4 Wochen meinen alten Adam nicht gesehen. Und da stand doch hinten so ein mutiger Bruder auf und sagte: So, du hast ihn nicht mehr gesehen, aber wir haben ihn noch gesehen. Und frag mal deine Frau, die hat ihn wahrscheinlich auch noch gesehen, ja. Da war er ganz schön blamiert. Aber das ist wirklich so passiert. Der hatte wirklich gedacht, er hätte schon 4 Wochen nicht mehr gesündigt. Und es gibt eine Bewegung heute noch, die nennt man die Norweger, weil sie aus Norwegen kommen. Die tendieren auch in diese Richtung. Ich habe einen speziellen Freund in der Schweiz, Freund in Anführungsstrichen, der heißt Ivo Sasek. Der lehrt das auch ganz unverblümt, dass Christen Vollkommenheit erreichen könnten im Sinne von Sündlosigkeit. Er hält sich wahrscheinlich auch schon für sündlos. Und wenn jemand vor mir steht und redet so in diese Richtung und liebäugelt damit, Sündlosigkeit zu erreichen, ich höre mir das dann in Ruhe an und dann sage ich: Bruder, Schwester, hast du jemals dein eigenes Herz erkannt? Was da drin steckt, in diesen Abgrund da in dir drin, diese Brunnenstube des Bösen? Wie sagt Woltersdorf: Was bin ich, wenn es mich betrifft? Ein Abgrund voller Sündengift. Kennt ihr diese Liedstrophe? Wenn es jemals eine Bewegung gegeben hat, die es ganz genau genommen haben mit der Heiligung, dann waren es die Puritaner. Und schaut mal, hier ist ein Hammerzitat von einem Puritaner. Da sagt der Beveridge: Ich kann nicht mal beten, ohne zu sündigen. Ich muss oft über meine Buße tun. Warum das denn? Weil sie viel zu oberflächlich ist. Und selbst meine Tränen müssen noch mit dem Blut des Erlösers gewaschen werden. Von wegen Sündlosigkeit? Der Mann, der hatte wirklich sein Herz entdeckt. Und sein ganzes Versagen. Ihr Lieben, wir bleiben als Christen fähig zu jeder Sünde und Schändlichkeit. Jeder von uns. Wir könnten Ehebruch und Mord begehen. Und Diebstahl und andere schlimme Sachen. Jeder von uns hat das Potenzial. Ich auch. Und darum, was hilft uns bei Versagen? Erst einmal möchte ich euch gerne anhand dieser kleinen Gegenüberstellung zeigen. Da sehen wir, wie Paulus gewachsen ist. In 1. Korinther 15, 9 nennt er sich den geringsten der Apostel, haben wir gestern hier gelesen. In Wirklichkeit war er der größte Apostel, aber in seinen Augen war er der geringste. Das schreibt er 56 nach Christus. 5 Jahre später, 61 nach Christus, nennt er sich im Brief an die Epheser den geringsten aller Heiligen. Und wiederum 6 Jahre später schreibt er an Timotheus, dass er der größte aller Sünder ist, der vornehmste aller Sünder. Merken wir, wie Paulus gewachsen ist? Nach unten. Christen wachsen wie ein Kuhschwanz. Der wächst nach unten, wenn ihr das schon mal gesehen habt, ja? Hier sehen wir Paulus, der wurde in seinen Augen ein immer größerer Sünder. Von wegen Sündlosigkeit? Von wegen? Wo turnen denn die Leute rum, die solche Gedanken hegen? Hier sehen wir, wie Paulus gewachsen ist. Aber die eine Seite wäre zu wenig. Wenn man immer nur seine Sünden sieht und seine Sünden, dann wird man depressiv. Nein, gleichzeitig sehen wir, wie Paulus den Herrn Jesus und seine Erlösung immer tiefer erkannt hat. Nämlich in Apostelgeschichte 9 wird seine Bekehrung beschrieben. Da ist die Rede von einem Licht aus dem Himmel. Es war hellichter Tag im Orient und trotzdem war da ein Licht. Es war nicht die Sonne, es war Jesus Christus, das Licht. Und in Kapitel 22 erzählt er selbst seine Bekehrung in Jerusalem vor den ganzen Juden, spricht er von der Herrlichkeit jenes Lichts, eine Steigerung, und vor dem König Agrippa spricht er von einem Licht, das den Glanz der Sonne übertraf. Merkt ihr, je länger Paulus mit dem Herrn gelebt hatte, umso heller kam ihm Christus und die Erlösung vor, Umso schöner und klarer sah er sie. Ihr Lieben, was wir hier sehen auf dieser schlichten Folie, das ist das Werk des Heiligen Geistes, das er bei jedem von uns tun will, bei jedem Gläubigen. Uns Gläubige will er immer tiefer hineinführen in die Selbst- und Sünden- und Verlorenheitserkenntnis, die wir ohne Christus wären wir völlig verloren. Hätten wir nicht den Hauch einer Chance vor Gott. Aber gleichzeitig will er uns immer mehr zeigen, was wir in Christus haben und wie tief die Erlösung ist und dass sie diesen ganzen Schaden gut gemacht hat. Das ist das Wirken des Heiligen Geistes in unserem Leben. Hier sehen wir Ausgewogenheit, hier sehen wir Balance, hier sehen wir Symmetrie und nicht Schieflage. Es gibt auch welche, die wollen überhaupt nicht mehr von Sünde reden, nur noch von Herrlichkeit und Triumph, ja, nur noch Halleluja. Und das Kreuz ist nicht mehr in ihrem Leben. Und deswegen, hier sehen wir Balance, hier sehen wir Ausgewogenheit. Wieder zurück zu der Frage, wie schützt mich meine Identität in Christus bei Versagen? Nehmen wir mal an, ich bin gestolpert und ich bin gefallen und ich habe eine Sünde getan, wo ich gedacht habe, die werde ich doch eigentlich gar nicht mehr tun. Und jetzt ist mir das doch wieder passiert. Irgendwas. Kannst du jetzt selber denken, was das sein könnte? Da kommt gerade ein Flieger rein. Da fliegt ein Flugzeug von Frankfurt am Main in einem Nachtflug nach Chicago über den Atlantik. Ich bin mal so geflogen in einem Nachtflug und wenn es dann dunkel wird, dann sind die Leselampen an und dann geht eine Leselampe nach der anderen aus und die Leute fangen an zu schlafen. Und ich will mal zur Toilette. Und da hat jemand sein Handgepäck blöd hingestellt da im Flur und ich laufe da im Halbdunkel her und stolper über das Handgepäck und fliege 10.000 Meter tief runter in den Atlantik. Wie tief falle ich? 1,20 Meter. Ich bin doch im Flugzeug, oder? Ich falle doch nicht ins Bodenlose. Das Flugzeug fliegt meistens zwischen 10.000 und 11.000 Meter Höhe, weil da oben der Luftwiderstand geringer ist und es dann weniger Kerosin verbraucht. Ja, ich falle, ich kann mir den Ellbogen verstauchen, ich kann mir irgendwas aufschürfen, ich kann mir wehtun, aber ich falle doch nicht ins Bodenlose bis in den Atlantik runter, oder? Jetzt kommen die Schlauen und sagen, ja, aber hier, guck mal da, da sind doch die ganzen Luken und Türen, du kannst doch da auch rausspringen. Das geht nicht. Da könnt ihr mal einen Flugzeugingenieur fragen. Die Luken gehen da oben in der Luft nicht auf. Was meint ihr, wie viele da schon hätten rausspringen wollen? Ja, die Luken gehen da nicht auf in der Luft. Die Flugzeuge sind so konstruiert. Aber ihr braucht keine Sorge haben. Jetzt denken manche, oh, will der Wilfried uns hier lehren, einmal gerettet, immer gerettet und man kann als Christ nie mehr verloren gehen, man ist im Flugzeug. Ich weiß, dass Christen bei dieser Frage unterschiedliche Erkenntnisse haben. Ich rede jetzt von echten Christen, die die Bibel sehr ernst nehmen, die den Herrn fürchten. Da kenne ich welche, die sagen, doch, niemand kann dich aus dem Flugzeug rausreißen, aber du selber kannst schon die Luke aufmachen und rausspringen. Gott hat dich nicht zum Glauben gezwungen und er zwingt dich auch nicht, bei ihm zu bleiben. Es gibt Christen, die sehen das so. Und es gibt andere Christen, die sagen, nein, ich bin im Flugzeug und das ist Christus und er lässt mich nicht mehr raus. Ich kann nicht, wenn ich einmal in Christus bin, wieder in Adam und wieder in Christus und nochmal in Adam. Das geht nicht. Also wenn, dann wäre nur ein Absturz möglich, ja. Danach könnte man nicht mehr erneuert werden, sagt der Hebräerbrief. Man würde Christus ja nochmal kreuzigen, wenn man dann wieder zurückkäme. Also ihr seht, da sind Christen unterschiedlicher Meinung. Da soll jeder von euch seiner Meinung gewiss sein. Ich habe meine Überzeugung, meine Erkenntnis und du hoffentlich auch. Darum geht es mir also gar nicht, um die Lehre der Heilssicherheit. Mir geht es um die Heilsgewissheit. Mir geht es darum, was ist, wenn ich sündige und falle? Bin ich jedes Mal mit einem Bein wieder in der Hölle? Oder bin ich in Christus? Und auch wenn ich versage. Wisst ihr, wir haben in unserer Nähe große russlanddeutsche Gemeinden, riesengroße, mit bis zu 1000 Gemeindegliedern in Fulda und in Bad Hersfeld. Riesengemeinden, sehr strenge, unglaublich strenge Gemeinden. Und aus der ganz strengen Gemeinde, aus einer dieser Gemeinden, sind Leute zu uns gekommen, gewechselt. Die wollten diesen Weg nicht mehr mitgehen. Und dann kamen die Ältesten dieser Gemeinde zu zweit zu unseren Ältesten von unserer Gemeinde in Nünfeld. Und dann haben unsere Ältesten diese Brüder in die Enge getrieben und haben gesagt, Moment mal, wie ist das? Wie ist das, wenn du mal auf dem Sterbebett liegst? Du bist 30, 40 Jahre lang, 50 Jahre mit dem Herrn unterwegs gewesen. Und jetzt bist du auf dem Sterbebett. Und kurz bevor dein Herz stehen bleibt und du tot bist, hast du noch einen schlechten Gedanken. Und dann stirbst du. Was ist dann? Da haben diese Brüder gesagt, dann bist du verloren. Stellt euch mal das vor. Was ist denn das für ein Gott, an den die glauben, der uns errettet und lange, viele Jahre und Jahrzehnte durch unser Leben begleitet und dann machen wir oben, kurz vor dem Gipfelkreuz, einen Fehltritt und wumm, stürzen wir ab. Wir fallen aus dem Flugzeug und sind für immer verloren. Das ist nicht der Gott der Bibel. Das ist mal ganz sicher. Das ist nicht der Gott der Bibel. Das ist der Gott von Ingmar Bergman. Kennt ihr Ingmar Bergman, den schwedischen Regisseur? Hoffentlich kennt ihr ihn gar nicht. Aber das war ein Pfarrerssohn, Sohn eines evangelischen Pfarrers. Und er hat einen Film gedreht, dem hat er den Titel gegeben, 491. So heißt der Filmtitel. Warum heißt er so? Es muss doch schon gleich Klick machen. Warum heißt er 491? Weil Jesus zu Petrus sagt, als er fragt, wie oft sollen wir vergeben, ist genug? Siebenmal? Nein, siebenmal, 70 Mal. Wie viel ist das? 490. Und da stellt Bergmann Gott so dar, wie ein Polizisten Gott, der Striche macht und dann 488, 489, 490, jetzt habe ich ihn, 491, weg. Ist das der Gott der Bibel, der so Striche macht? Nein, das ist nicht der Gott der Bibel, das ist ein Hirngespinst, das ist ein Teufelsgebilde, was Bergmann da gezeichnet hat. Und ihr lieben Geschwister, wir sind in Christus. Das ist eine Realität, eine geistliche Wahrheit. Und daran wollen wir aber festhalten. Und die Bibel sagt, so gibt es jetzt keine Verdammnis mehr für die, welche in Christus Jesus sind, welche im Flugzeug sind, heißt das. Ja? Ich sage noch einmal, ich will niemanden hier überreden, an Heilssicherheit zu glauben. Mir wäre schon genug, wenn du an Heilsgewissheit glaubst. Echte biblische Heilsgewissheit. Ich weiß, ich bin in Christus. Wir wollten eigentlich gestern das Lied singen. Haben wir es auch gesungen? Sicher in Jesu Armen? Ja, haben wir doch gesungen am Schluss gestern. Sicher in Jesu Armen. Sicher an seiner Brust. Ja, das singen wir doch. Wir glauben doch an die Gewissheit des Heils. Und da sehen wir es. Meine Identität in Christus schützt mich. Mir hat dieses Bild vom Flugzeug sehr geholfen. Und ich hoffe, dir hilft es auch. Es ist nur ein schlichtes Bild, ein Vergleich, eine Analogie, aber sie ist treffend. Schaut, der Teufel kommt immer wieder, ich bringe nochmal so eine Gegenüberstellung. Hier sehen wir gegenübergestellt der Teufel mit seiner Lüge. Du bist ein Sünder, weil du manchmal noch sündigst. Deine Identität, du bist ein Sünder und wirst immer einer bleiben und du bist ein armer Sünder und du wirst es nie schaffen, Gott wohlgefällig zu leben. So kommt der Teufel. Und die Bibel sagt, du bist ein Heiliger, von Gott für gerecht erklärt, ja, der manchmal auch noch sündigt. Heute haben wir wahrscheinlich schon alle gesündigt. Und morgen werden wir auch wieder sündigen, obwohl wir es nicht wollen. Sogar Paulus hat geschrieben, das Gute, das ich will, tue ich nicht. Und das Böse, das ich nicht will, tue ich. Wir haben diesen Konflikt in uns zwischen Geist und Fleisch. Der Teufel kommt, deine Identität wird bestimmt von dem, was du getan hast. Das ist falsch. Deine Identität wird bestimmt von dem, was Gott für dich getan hat in Christus. Das bleibt meine Identität, auch wenn ich einmal versagt habe, wenn ich gestolpert bin im Flugzeug. Deine Identität wird bestimmt von dem, was die Leute über dich reden. Das stimmt schon mal überhaupt nicht. Deine Identität wird bestimmt von dem, was Gott über dich sagt, in der Bibel. Gottes Aussagen, die er über uns macht im Neuen Testament. Dein Verhalten bestimmt, was du über dich glaubst. Ja, manchmal ist es so. Da haben wir uns falsch verhalten, gesündigt und dann denken wir, oh, bin ich überhaupt richtig bekehrt? Jetzt habe ich diese Sünde gemacht. Ja? Wie kann denn ein Christ eine solche Sünde begehen? Kommen solche Gedanken. Schaut, was du über dich selbst glaubst, bestimmt dein Verhalten. Wenn du die biblische Wahrheit annimmst und sagst, ich bin gerettet, ich bin in Christus, ich bin ein Heiliger, Ich kann auch sündigen, ich habe eben auch gesündigt, aber es ändert nichts daran. Ich bin und bleibe ein Heiliger. So erklärt mich Gottes Wort. Ich weiß, was einige von euch denken, ich kann Gedanken lesen. Einige denken, verführt diese Sicht nicht zu einem fröhlichen Weitersündigen? Wird man da nicht großzügig? Sagt man da nicht, ach, da kommt es doch gar nicht drauf an, ich bin ja im Flugzeug und mir passiert ja nichts. Aufpassen. Wir haben zu Hause zwei leere Zimmer, in denen waren mal unsere Kinder, ja, und die sind ja schon vor ein paar Jahren mehr oder weniger ausgezogen. Die haben jetzt einige Jahre in Studenten-WGs gewohnt und so. Und das eine Zimmer, das haben wir zum Gästezimmer umfunktioniert. Das halten wir immer picobello sauber und in Ordnung. Da ist immer Staub gesaugt. Ich glaube, wenn du da heute Abend kommen würdest, meine Frau würde sagen, bitteschön, ein Zimmer ist schon bereit. Du kannst gleich da reinkommen, kriegst noch ein paar Handtücher und dann kannst du da übernachten. Das andere ist eine unaufgeräumte Rumpelkammer. Das sieht so aus. Da wird alles reingestellt und reingeschmissen, wo wir gerade nicht wissen, wo hin damit, ja. Jetzt gehst du oben bei mir durch das Dachgeschoss und du hast gerade ein Kaugummi in den Mund genommen und weißt nicht, wohin mit dem Kaugummipapier. In welches Zimmer wirst du dein Kaugummipapier reinschmeißen? Doch nicht in die picobello aufgeräumte Gästestube, sondern hier denkst du, ach komm, das sieht doch keiner, wenn ich da noch ein Papier reinschmeiße, ja. Ist zwar einigermaßen aufgeräumt, aber egal, ja. Es ist eine Rumpelkammer. Und schaut mal, wohin würdest du deinen Müll entsorgen? Die Frage lautet, welches Zimmer bist du? Bist du die picobello saubere Gästestube oder bist du diese Rumpelkammer? Wie siehst du dich selbst? Die Antwort auf diese Frage bestimmt, was du mit dem Müll machst, der dir begegnet. Am Telefon, im Fernseher, im Computer, in der Tankstelle, wenn du in die Tankstelle reingehst. Überall begegnet uns Müll. Überall. Und die Antwort auf die Frage bestimmt, was du mit dem Müll machst. Wenn wir in unseren Augen schmutzige Sünder sind, warum sollten wir dann nicht noch ein bisschen mehr Sünde auf den großen Haufen werfen? Kommt doch gar nicht drauf an, wenn man so denkt über sich. Wenn man denkt, ich bin ein Sünder, ich schaffe sowieso nie. Ich kann nicht Gott wohlgefällig leben. Ich werde immer in der Sünde drin hängen. Wenn aber unser Sündenregister gelöscht wurde und wir gerecht gesprochene Heilige sind, dann passt die Sünde einfach nicht mehr. Dann wissen wir das. Das passt nicht und wir wollen das nicht mehr. Und wenn unser Wille mal doch schwach ist und wir eben das Böse tun, was wir nicht wollen, dann wissen wir, wir haben einen Erlöser, zu dem wir immer kommen können. Unser Fürsprecher, sagt Johannes. Und ob jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater. Und wir dürfen ihm die Sünde sofort bringen. Aber ich bleibe dabei, ihr Lieben. Ein ganz wichtiger Beweis für die Errettung ist, wenn jemand aufgehört hat, in Sünde zu leben. Wir müssen doch unterscheiden, ob jemand schwach ist und strauchelt und fällt, von einem Fehl übereilt wird, schreibt Paulus an die Galater. Man will gar nicht, aber plötzlich ist man irgendwo reingeraten und man erkennt es und tut Buße und geht da wieder raus. Das ist nicht dasselbe, wie wenn man in einer bewussten Sünde lebt. Zum Beispiel zusammenlebt wie Mann und Frau, ohne verheiratet zu sein. Oder die Steuererklärung zu fälschen, ganz bewusst falsche Angaben zu machen, bei einer Versicherung oder beim Finanzamt. Oder unversöhnlich zu leben. Man weiß, man ist mit diesem Bruder oder der Schwester nicht versöhnt. Man weiß es, aber es ist einem wurscht. Wenn jemand aufgehört hat, in Sünde zu leben, ein echter Christ, der kann versagen, aber er wird nicht sich daran gewöhnen. Er wird da nicht drin bleiben wollen. Er wird da rausgehen. Drittens, meine Identität in Christus schützt mich auch bei Verlust. Unsere christliche Existenz kennt auch Schwierigkeiten, Leiden und Verlust. Da bin ich ganz sicher, auch hier im Raum sind Menschen, die haben schon Verlust erlebt. Manche Jünger verlieren Geld, ich meine hoffentlich nicht an der Börse, andere ihre Gesundheit, wieder andere verlieren geliebte Angehörige und manche sogar Freiheit oder Leben. Ich war vor ich war oft in der Schweiz und habe da immer bei derselben Familie gewohnt. Die hatten ein großes Haus, die Kinder waren schon ausgezogen und ich konnte da wohnen bei denen. Und dann war der Mann gestorben und die Frau war Witwe geworden. Und 3 Monate später besuchte ich sie, ich wohnte dann nicht mehr bei der Witwe, sondern bei anderen Geschwistern, aber ich besuchte sie und dann sagte sie zu mir: Wilfried, ich habe ganz für meine Kinder und für meinen Mann gelebt. Das machen Frauen oft, die leben ganz für die Familie. Jetzt, meine Kinder sind aus dem Haus gegangen, mein Mann wurde mir genommen. Für was soll ich denn jetzt noch leben? Merken wir das Identitätsproblem? Wir wollen nicht vorschnell urteilen. Das war alles sehr frisch damals, war erst 3 Monate her. Inzwischen bin ich sicher, dass die Schwester auch erkannt hat, dass Gott für sie noch Aufgaben hat. Auch als Witwe kann sie Gott noch dienen und das tut sie auch. Aber damals hat sie wirklich so gesagt, für was soll ich denn jetzt noch leben? Und da ist mir auch wieder an einem ganz schlichten Text der Bibel etwas aufgegangen. Das kennt ihr alle. Da kommt der Gesetzesgelehrte zu Jesus, es ist nicht der reiche Jüngling, ist ein anderer, und fragt: Meister, welches ist das größte Gebot im Gesetz? Und Jesus antwortet ihm mit dem Doppelgebot der Liebe. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deinem ganzen Verstand. Das ist das erste und größte Gebot. Und das zweite ist ihm gleich, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Da ist mir aufgegangen, hier ist doch eine Reihenfolge beschrieben. Zuerst Gott lieben und dann den Nächsten. Nur wer das erste Gebot befolgt, Gott zu lieben, der kann auch das zweite einhalten, den Nächsten zu lieben. Das bedeutet, Gott selbst muss zwischen und über allen unseren Beziehungen stehen. Auch bei uns Verheirateten. Und bei denen, die heiraten wollen, haben wir auch welche hier vorne sitzen, ja. Da muss Gott zwischen uns stehen und über uns. Auch zwischen uns und den Kindern und den Enkelkindern und zwischen uns als Geschwister. Zwischen allen zwischenmenschlichen Beziehungen muss Gott stehen. Gott zuerst. Und dann können wir den Nächsten lieben, wie uns selbst. Denn manchmal, wenn Menschen so kletten, wenn sie den anderen so klammern, wenn sie sagen, ich kann ohne ihn nicht leben, das ist gar keine Liebe, das ist Parasitismus, das ist eine parasitäre Liebe. Sie brauchen den anderen für sich, um ihre Lebenserfüllung zu haben, um ihre Selbstverwirklichung zu haben. Benutzen sie den anderen, das ist gar keine wirkliche Liebe. Versteht ihr, was ich meine? Gott muss zwischen und über allen unseren Beziehungen stehen. Das werde ich auch am Samstag bei der Hochzeitspredigt meiner Tochter sagen. Ja, auch zwischen den beiden, die jetzt am Samstag heiraten, übermorgen schon standesamtlich, muss Gott stehen. Warum habe ich denn von einem Doppelgebot gesprochen und nicht von einem Dreifachgebot der Liebe? Hier ist ein kleines Büchlein. Vor 40 Jahren war das hoch im Kurs. Kennt das noch jemand? Hat das noch jemand zufällig von euch? Nee, glücklicherweise nicht. Ihr seht, Walter Trobisch, Liebe dich selbst, Selbstannahme und Schwermut. Und dieses Buch, normalerweise wird so ein Buch einmal gedruckt, wenn es hochkommt, 2 oder 3 Mal. Die meisten Bücher erleben gar keine zweite Auflage. Wisst ihr, wie viel von diesem unbiblischen Buch gedruckt wurde? Ich kann es nicht fassen. Mehr als 180.000 Stück. Ich habe damals Briefe geschrieben an EC-Bundeswarte und an Inspektoren und alles Mögliche und habe gesagt, was macht ihr da? Wie könnt ihr dieses Buch empfehlen? Ich habe es gelesen. Wisst ihr, was Trobisch hier in dem Buch entfaltet? Da folgt er einem amerikanischen Psychologen namens Erich Fromm, der hieß aber nur so, der war gar nicht fromm. Ja, der hat ein Buch geschrieben, Die Kunst des Liebens, The Art of Loving, und da folgt er dem Fromm und sagt, du musst zuerst dich selber lieben, das ist das Wichtigste, du musst dich selber lieben. Und wenn du dich selbst liebst, kannst du auch den Nächsten lieben, und indem du den Nächsten liebst, liebst du Gott. Der stellt das genau auf den Kopf in dem Buch, was die Bibel lehrt, und spricht von Selbstliebe, liebe dich selbst, und legt das so aus, als wäre das ein Gebot Jesu, dass wir uns selber lieben sollen. Und ich stelle die Frage, warum ist Jesu Aussage kein Befehl zur Selbstliebe? Ich weiß, das ist jetzt ein bisschen heikel, weil viele von euch, die haben das auch gelesen in Büchern und Artikeln und in Predigten gehört und das kam euch ganz plausibel vor. Ich will euch das auch nicht wegnehmen. Wenn ihr davon überzeugt seid, dass ihr euch selbst lieben sollt, dann liebt euch doch von morgens bis abends selbst, ja. Aber ich glaube nicht, dass das biblisch ist. Ich glaube nicht. Ich will es begründen. Schaut mal. Es ist grammatikalisch unmöglich, hier steht gar kein Imperativ, kein Befehl, sondern nur ein Vergleich. Jesus sagt, wir sollen Gott lieben, Imperativ, den Nächsten lieben, Imperativ, aber er sagt nicht, und liebe dich selbst. Da ist kein Imperativ mehr, sondern ein Vergleich. So wie wir uns mit natürlicher Liebe selbst lieben, indem wir uns zu essen geben, zu trinken geben, eine Stunde vorm Spiegel stehen jeden Tag, ja, so sollen wir auch den Nächsten lieben. Nur ein Vergleich. Es ist theologisch unmöglich. Die Bibel nennt Selbstliebe Sünde in 2. Timotheus 3, Vers 2. Da würde die Bibel mit gespaltener Zunge sprechen. Die ungläubigen Endzeitmenschen werden sich selbst liebend sein. Philautoi. Und wen ich jetzt immer noch nicht überzeugt habe, ich habe noch ein Argument für euch. Es ist auch numerisch unmöglich, denn der Herr Jesus sagt, an diesen zwei Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Glaubt ihr wirklich, dass er nicht bis drei zählen konnte? Ich bitte euch. Er hat nicht von drei Geboten geredet, von zweien. Gott lieben und den Nächsten lieben. Wie müssen wir das jetzt aber verstehen? Wie sollen wir mit uns umgehen? Wir sollen ein Ja finden zum Willen Gottes, über unserer Geschöpflichkeit, dass ich jetzt gerade zufällig 1,80 Meter groß bin und nicht 1,90 Meter wie manche hier oder 1,70 Meter, dass ich diese Haarfarbe habe und bald hier diese Friedhofsblonde, meine ich, ja, diese, so nennt man dieses Silbergrau und ja, und dass ich diese Nase habe und diese Augen, dazu muss ich ein Ja finden. Du auch. Da müssen wir ein Ja zum Willen Gottes finden. Aber das ist nicht dasselbe wie Selbstliebe. Das ist ganz anders gefüllt in der humanistischen Psychologie. Da musst du nämlich zu allem Ja sagen. Brutto, mit deinen ganzen sündigen Anlagen und Neigungen musst du dann Ja sagen. Und das wird heute weit verbreitet in der Christenheit, diese Sichtweise. Und die ist unbiblisch. Das durfte ich einfach mal kurz hier einfügen. Ja? Wir sind schon wieder beim Thema. Paulus kannte Verlust. Er verlor zum Beispiel seine alten Freunde und die Gunst bei seinen Volksgenossen. Er ist ja hoch zu Ross in Damaskus eingeritten, haben wir gestern gesehen, um da die Christen gefangen zu nehmen. Und dann auf ganz demütigende Weise in einer Nacht- und Nebelaktion mit einem Korb die Mauer runtergelassen worden. So ist er aus Damaskus raus. Wir könnten sagen, er ist als Tiger gesprungen und als Bettvorleger gelandet. So ungefähr ging es ihm da in Damaskus. Ja? Und er verlor auch seine körperliche Unversehrtheit. Wir finden ihn in Philippi in den Block gespannt und den Rücken blutig. Er verlor seine Freiheit. Wir finden ihn mehrfach im Gefängnis. Paulus kannte Verlust. Das ist alles Verlust, was ihr hier seht. Hier ist ein Christ in Hartmannsdorf und in der Umgebung, wo ihr herkommt, ja? Haslau, Wilkau, Haslau und so weiter. Er hat eine Identität in Christus. Es ist ein Christ. Und er hat einen Arbeitsplatz. Gott sei Dank für jeden von uns, der einen Arbeitsplatz hat. Er ist in einer Gruppe von geliebten Menschen. Er hat Menschen, die ihn schätzen und lieben. Er hat einen guten Ruf, eine gute Reputation. Und er ist relativ gesund. Also wir alle sind leider nur noch relativ gesund. Wenn hier jemand ist, der meint, er sei kerngesund, dann war er nur bei einem Arzt, der ihn nicht gründlich genug untersucht hat. Ja? Aber relative Gesundheit erfreuen sich glücklicherweise viele von uns. Das ist schön. Aber jetzt kommt das, wo ich drauf hinaus will. Einen Arbeitsplatz kann man verlieren. Schneller, als man gucken kann. Ich war in diesem Jahr schon in Espelkamp in Nordrhein-Westfalen. Da war eine große Firma mit 600 Arbeitsplätzen. Und da haben viele Russlanddeutsche ihr Geld verdient. Und dann kommt ein österreichischer Investor, kauft die ganze Firma auf, verspricht hoch und heilig, dass er keinen einzigen entlässt. Und 2 Jahre später war die ganze Firma platt. alles weg. 600 Leute auf der Straße, nur einen lästigen Konkurrenten aus dem Weg geschafft. Das war jetzt zufällig ein Österreicher. Das machen Deutsche im Ausland auch. Das ist ja wohl klar. Merkt ihr, da standen 600 Leute auf der Straße. Leute, die ich kenne, waren plötzlich von jetzt auf nachher, waren die weg. Oh, ich soll mich beeilen, ich habe keinen Akku heute dran. Also ich meine, ich habe kein Stromkabel dran. Ein Ruf, einen guten Ruf kann man verlieren. Denkt dran, wie es mir vor ein paar Jahren mit den Medien ging, ja, wie sie mich an den Pranger gestellt haben. Geliebte Menschen kann man verlieren, wie diese Schwester in der Schweiz. Gesundheit kann man verlieren, schneller als man gucken kann. Aber die Identität in Christus, die werden wir nicht verlieren. Liebe Brüder und Schwestern, Paul Gerhard im 30-jährigen Krieg. Warum sollte ich mich denn grämen? Hab ich doch Christum noch. Wer wird mir den nehmen? Wer will mir den Himmel rauben, den mir schon Gottes Sohn beigelegt im Glauben? Drei seiner Kinder musste er hergeben. Hier, geliebte Menschen verloren. Aber Christus, den nimmt uns doch niemand. Deswegen ruft doch Hiob sogar schon aus. Aber das eine weiß ich, dass mein Erlöser lebt. Und als der Letzte wird er sich über dem Staub erheben. Viertens und letztens. Also unsere Identität in Christus schützt uns bei Verlust. Und sie schützt uns auch und trägt uns in Schwachheit. Paulus kannte auch Schwachheit. Die bekannteste Stelle in der ganzen Bibel zum Thema Schwachheit ist 2. Korinther 12, Vers 9, wo Paulus den Pfahl, den Dorn, den Stachel für das Fleisch bekommen hat. Und er war genau wie wir. Wisst ihr, was er gemacht hat? Er wollte ihn einfach wegbeten. Er hat dreimal zum Herrn gefleht. Herr, was machst du denn da mit mir? Das kann ich doch gar nicht gebrauchen. Ich will dir doch dienen. Ich will doch noch bis nach Spanien mit dem Evangelium. Nimm den blöden Pfahl weg. Ja, hat er gebetet. Hat er geschrien zu Gott. Da steht ein ganz starker Ausdruck. Und der Herr sagt zu ihm, Paulus, lass dir meiner Gnade genügen, denn meine Kraft wird in der Schwachheit vollkommen. Ich habe dir das gegeben, damit du ganz abhängig von mir bleibst und vor Hochmut und Stolz bewahrt bleibst. Wir sind zerbrechlich. Ich darf noch eine letzte Illustration hier mal zeigen. Hier ist ein dürrer Ast, der da vorhin noch draußen am Baum war. Und schaut, das Leben ist manchmal sehr belastend. Da ist Druck, da sind finanzielle Nöte, da sind Beziehungsnöte in Ehe und Familie und mit den Kindern und Enkelkindern. Das sind Nöte. Und ihr seht, wenn ich bin stärker als dieser Ast, wenn ich noch ein bisschen biege, dann knackt es. Ja, das sollte jetzt nicht passieren. Der war doch zu trocken da draußen, ja, werden einen anderen nehmen müssen. Ich wollte ihn nur anknacksen. Ja, jetzt ist er angeknackst. Jetzt ist er angeknackst, ihr habt es gehört. Und so fühlen sich Menschen, die durch schwere Erlebnisse gegangen sind, durch schwere Krankheiten, durch Verlust, die ihre Eltern verloren haben, die ihren Ehepartner verloren haben, ihre Freunde verloren haben, die fühlen sich angeknackst, wie dieser Ast. Und die Frage ist, was kann uns schützen? Ja, brauchen wir nicht mehr, ist okay. Was kann uns schützen? Hier ist ein Metallrohr und da schiebe ich jetzt mal hier den Ast drüber. Ja, der hat auch noch so ein paar. Gut, wir machen es so. Ja, ihr seht, ich habe den jetzt da reingeschoben und der ist immer noch schwach. Der ist immer noch angeknackst. Aber jetzt darf mal der stärkste Mann hier im Raum, der darf jetzt mal nach vorne kommen und darf mal versuchen, diesen Ast fertig zu Ende durchzubrechen. Ihr lieben Brüder und Schwestern, ihr seht, das geht nicht. Der Ast ist immer noch schwach und zerbrechlich. Und wir dürfen schwach sein. Wir dürfen schwach sein. Auch sogar wir Vollzeitlichen und wir Gemeinschaftsleiter und wir Brüder aus dem Brüderrat und EC-Jugendbundleiter und wir dürfen schwach sein. Auch wir Männer, wir geben das nicht gerne zu. Wir dürfen schwach sein, aber unser Herr ist nicht schwach. Unser Herz kann wackeln, aber der Fels, auf dem es steht, der wackelt nicht. Und diese Illustration, die hat mir auch etwas zu sagen gehabt. Als ich das mal gesehen habe irgendwo, bei einem Freiluftgottesdienst, hat das ein Bruder so gezeigt. Und jetzt habe ich es euch gezeigt. Du bist vielleicht auch schwach und hast das erkannt, aber du bist in Christus. Und deine Identität in ihm, die kann dich wirklich schützen bei Schwachheit. Ihr Lieben, wir schließen unseren Vortrag heute Abend über das Thema, wie uns unsere Identität in Christus schützen kann vor Leistungsdenken, bei Versagen, bei Verlust und auch in Schwachheit. Damit, dass wir uns bewusst machen, die Bibel sagt, wir sind in Christus. Wir haben unsere Identität in ihm. Gott sieht uns so an. Und uns geht es nirgendwo besser als auf dem Boden der Gnade. Und wenn wir auf diesem Boden der Gnade leben, dann werden wir erstens barmherzig mit anderen, wachsam gegen uns selbst, weil wir wissen, was da alles in uns drin schlummert, und wir werden immer abhängiger vom Herrn. Wir leben auf dem Boden der Gnade und wir wissen, wir sind in Christus und das ist ein echter Schutz und das wollen wir so mitnehmen. Wir stehen miteinander auf zum Gebet. Herr Jesus Christus, wir wollen dir von ganzem Herzen danken, dass wir eine solche Identität haben dürfen, dass es stimmt, was wir heute Abend bewegt haben, dass es ein echter Schutz ist, in dir zu sein. Und danke für dieses Bibelwort. Es gibt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Und so mögest du uns auch alle schützen vor Leistungsdenken, dass wir in der Gnade leben und in der Gnade bleiben, nicht aus der Gnade fallen, wie die Galater, die doch wieder das Gesetz erfüllen wollten. Hilf du uns auch bitte, wenn wir versagt haben, wenn wir gefallen sind, wenn uns irgendetwas passiert ist, wo wir dachten, das wird nicht mehr eintreten. Bitte gib, dass wir dann nicht ins Bodenlose stürzen, dass wir verstehen, wir sind im Flugzeug. Hilf uns auch, wenn wir Verlust erleiden müssen, ob an Menschen oder an Gesundheit oder was immer wir verloren haben. Bitte gib, dass wir, wie Paul Gerhard sagen können, hab ich doch Christum noch. Und bitte schütze uns auch in Schwachheit durch das Bewusstsein, dass deine Gnade genügt, auch wenn wir alt und krank und gebrechlich geworden sind oder in welcher Schwachheit wir leben müssen. Lass uns daran festhalten, dass deine Gnade für jede Situation unseres Lebens genügt. Das wollen wir wirklich im Glauben ergreifen und festhalten. Und so danke ich dir noch einmal für diese wunderbare Identität, die du uns geschenkt hast, in dir, Herr Jesus. Amen.